Mikas Matrix, der feministische unter den politischen Podcasts. Hey und herzlich willkommen. Na, macht euch die digitale Gewalt im Netz und das, was Colin Fernandes angetan wurde, noch immer wütend? Oder ist euch das Thema fast schon wieder aus dem Kopf gefallen, weil es ja so vieles andere gibt? Das ist zwar verständlich, darf aber nicht passieren. Wir müssen da unbedingt dranbleiben. Wir dürfen uns nicht zurücklehnen und vielleicht denken, jetzt kommt ja bald das neue Gesetz gegen sexualisierte digitale Gewalt und dann ist doch alles gut. Nichts ist gut. Das Gesetz ist wichtig, aber damit sich etwas grundlegend ändert, braucht es mehr. Darüber müssen wir reden. Deshalb kommt her und hört zu. Ich bin Bashamika, Journalistin und Publizistin. Mehr über mich findet ihr in den Shownotes oder schreibt mir auf Instagram. Dies ist die 56. Folge von Mikas Matrix und als Gast habe ich mir Paula Lambert eingeladen. Paula ist Journalistin, Autorin und Podcasterin und eine der Stimmen in Deutschland, die offen, direkt und ohne Beschönigung über Beziehungen, Sexualität und Machtverhältnisse sprechen. Und was gibt es noch in dieser Episode? Eine Kollegin, die sich aus Italien meldet, ein Mansplainer, der uns mal wieder die Welt erklärt, die gute Nachricht und Silke Burmeesters Kolumne Sexistische Kackscheiße. Los geht's! Sexualisierte Gewalt hat viele Formen. Manche sind sichtbar, viele nicht. Und viel passiert jeden Tag direkt auf unseren Smartphones. Was früher vielleicht ein anzüglicher Kommentar auf der Straße war, ist heute eine Flut aus Nachrichten, Bildern, Drohungen. Ungefragt, anonym, jederzeit. Digitale Räume sind längst Alltag. Und genau dort erleben vor allem Frauen etwas, das noch immer viel zu oft verharmlost wird. Sexualisierte Gewalt im Netz. Wir reden in Deutschland viel über Gesetze, über Strafbarkeit, über Regulierung. Alles wichtig. Aber reicht das? Oder übersehen wir dabei ein tiefer liegendes Problem? Ein Männerbild, das solche Angriffe und Verbrechen, solche digitalen Vergewaltigungen überhaupt erst möglich machen? Darüber spreche ich heute mit Paula Lambert. Wir reden über ihre eigenen Erfahrungen mit sexualisierter Gewalt im Netz, über die Frage, warum digitale Angriffe oft nicht ernst genug genommen werden, was das alles mit den Bildern von Männlichkeit zu tun hat, die immer aggressiver und dominanter werden. Und wir gehen der unbequemen Frage nach, warum reden wir so viel über Konsequenzen, aber so wenig über Ursachen? Paula Lambert hat eine Riesengemeinde im Netz. Aber wenn ihr sie noch nicht kennen solltet, hier ist ein kleiner O-Ton von ihr auf Insta.
Okay, jetzt habt ihr es wirklich geschafft. Ich bin richtig wütend. Richtig wütend. Und ich liebe Männer. Liebe Männer, ich weiß überhaupt nicht, ob euch das klar ist. Ihr verliert gerade. Und zwar nicht gegen andere Männer, sondern gegen den hier. Hunde und Katzen. Zum ersten Mal leben wir in einer Welt, in der Frauen sich ihre Partner aussuchen können. Nach Charakter, nach ihrem Verhalten, nach dem, wie sicher sie sich fühlen. Nicht mehr, weil sie müssen. Und wisst ihr, was passiert? Frauen bleiben lieber alleine. Oder sie holen sich eine Katze. Oder einen Hund. Oder mehrere Katzen. Und das ist kein Zufall. Das ist das Ergebnis von eurem Verhalten. Es reicht nämlich nicht mehr zu sagen, ich bin keiner von denen. Doch, wenn du daneben stehst und nichts sagst, dann bist du Teil des Problems.
Hallo Paula, wie schön, dass du da bist.
Hallo Bascha, ich freue mich sehr, dass ich da sein darf. Oh mein Gott, ich bin ganz aufgeregt, weil ich habe früher für dich gearbeitet, aber als Freie, darum hatten wir nie direkt Kontakt.
Ja, du hast ja das vorhin kurz erwähnt, das war in meiner Zeit in der Taz, als ich da in der Chefredaktion war, weil ich war ja extrem lange in der Taz, 21 Jahre, aber eben auch lange in der Chefredaktion, die 11 Jahre. Aber damals haben wir uns eigentlich nie richtig kennengelernt, ne?
Nee, ich habe die Texte immer nur abgegeben, damals glaube ich sogar noch per Fax oder war das per E-Mail, ich weiß es gar nicht mehr, sehr eigentümlich und ursprünglich und dann hatte ich nur mit dem Redakteur dort zu tun.
Also. Ja, aber es wird Zeit, dass wir uns jetzt mal kennenlernen.
Ja, unbedingt.
Sag mal, Paula, wir haben das ja eben gehört, was du den Männern an den Kopf wirfst. Ihr verliert gerade gegen Hunde und Katzen. Du findest also, dass wir hierzulande ein Männerproblem haben?
Also, ja, ein Männerproblem, ein Männerverhaltensproblem. Und ich will nicht sagen, dass sie unbedingt alle etwas dafür können. Ja, die sind Opfer der Erziehung und der Gesellschaftsform, in der wir leben. Aber es wird definitiv Zeit, dass die Männer sich vor allem also mit den Männern verbinden und sagen, pass auf, bestimmte Verhaltensweisen, das ist ganz witzig gewesen all die Jahrzehnte, aber das machen wir jetzt nicht mehr. Und das ist das, was ich mit diesem Video sagen wollte, weil, also ich arbeite eigentlich ausschließlich mit Frauen und das, was ich höre, ist eben, dass sie die Gesellschaft von Hunden und Katzen, überspitzt gesagt, bevorzugen, ja, weil es mit Männern einfach oder mit, sagen wir, emotional unausgereiften Männern einfach wahnsinnig schwierig ist. Und das sieht
man. Und selbst Katzen dann fast berechenbarer sind.
Ja, natürlich. Immer. Also es gibt ja auch Studien, die jetzt untersucht haben, wie Frauen am besten schlafen und während Männer, also in heterosexuellen Beziehungen, am besten neben einer Partnerin schlafen, schlafen Frauen am besten alleine, noch besser mit einem Hund. Oder im Zimmer.
Gut, das würde ich jetzt für mich so nicht sagen. Da habe ich meinen Liebsten doch noch lieber an der Seite als einen Hund. Das, was du erzählst, da habe ich wirklich den Eindruck, Männer haben sich überhaupt noch nicht aufgemacht, um zu verstehen, dass sich die Welt für sie seit Jahrzehnten eigentlich massiv verändert. Wir wissen alle, es gibt auch einen Backlash in vielen Ländern, auch hierzulande, aber es gibt ja auch die andere Bewegung. Also seit ein paar Jahrzehnte lang sah es ja so aus, als würden wir tatsächlich zu mehr Gleichberechtigung kommen. Und dennoch gibt es immer wieder, also für mich zumindest den Eindruck, die Männer stehen immer noch an der Bushaltestelle und warten darauf, dass ein Bus kommt und sie abholt und wieder in alte Zeiten zurückbringt, während Frauen spätestens seit der zweiten Frauenbewegung schon dreimal die Welt umrundet haben.
Mhm. Und das, den Eindruck habe ich auch, genau. Und es gibt jetzt natürlich deshalb vor allen Dingen so ein Rumpeln in der Gesellschaft, weil die Männer stark verallgemeinernd jetzt an einem Punkt sind, wo sie sich bewegen müssen. Sonst wird es schwierig für die Männer, einfach. Und wir hören ja immer hier und dort von dieser Male Loneliness Epidemic, also die männliche Einsamkeitsepidemie, die tatsächlich aber gar keine ist für diejenigen, die sich weiterentwickelt haben. Es ist nur eine für die, die immer noch sagen, nee, Moment, meine Privilegien und sei es nur Witze über Frauen zu machen oder Frauen bewerten zu können, wie ich will, die gebe ich nicht her. Für die wird es natürlich schwierig und für die wird es immer schwieriger. Und was wir jetzt, glaube ich, auch in den Kommentarspalten merken, also Union Berlin hat eine Frau zur Trainerin gemacht.
Genau, ne? Und die wird im Netz mit Hass überschüttet.
Ja, das ist natürlich absolut entlarvend für die, die kommentieren. Aber das sind die, denen es gerade wehtut. Die haben Wachstumsschmerzen.
Ja, natürlich. Ich meine, es gibt nicht mehr so viele Männerdomänen und der Fußball war ja, bis der Frauenfußball endlich zugelassen wurde, der war ja regelrecht verboten. Aber bis dahin war der Fußball ja eine wahnsinnige Männerdomäne und es ist doch irre. Wir haben das Jahr 2026 und die erste Trainerin einer Fußballmannschaft in der Bundesliga, wo Männer spielen, ist doch irre.
Da, übrigens kann man in den Kommentarspalten sehr, sehr gut, wenn man einen Partner sucht, sehen, an welchen Mann man sich wenden könnte in Richtung Dating, falls man da Interesse hätte und an welchen nämlich
nicht. Gib mal einen Tipp.
Weil es gibt natürlich Männer, die dort sagen, passt mal auf, Jungs, was ist los mit euch? Ja. Und das sind gute, weiterentwickelte Männer. Und die anderen, die brauchen halt noch ein bisschen. Wachstumsschmerz ist oder ja, Wachstumsschmerz geht immer mit einer Krise einher. Und ich glaube, wenn diese Krise überwunden ist und gut genutzt wird, dann haben wir auch nicht mehr so ein Problem. Aber momentan ist es halt so, dass es für Frauen unsicher ist, sich mit Männern einzulassen.
Du beschreibst ja eine Entwicklung, wo Frauen sagen, das lassen wir uns nicht mehr gefallen. Mhm. Das gibt es, aber hast du nicht auch den Eindruck, wenn du dich so umguckst, dass es immer noch sehr viele, auch junge Frauen gibt, die in traditionelle Rollen vielleicht nicht freiwillig reingehen, aber sich so reinziehen lassen. Also nach dem Motto, halb zog sie ihn, halb sank er hin. Also das ist so ein schleichender Prozess und dazu gibt es ja auch Zahlen, dass in jungen bei jungen Paaren, sobald das erste Kind da ist, die traditionelle Rolle für die Frau vor der Tür steht.
Mhm. Ja, weil es einfach alles viel zu viel ist. Ich glaube, die Menschen haben eine Sehnsucht nach einer Strukturierung, die natürlich auch diese traditionellen Rollenbilder begünstigt, weil wir alle vollkommen überfordert sind davon, wie die Welt gerade ist. Jetzt ist noch vor ein paar Jahren Social Media dazugekommen. Die Weltpolitik ist ein deutliches Zeichen dafür, dass wirklich alle Therapie machen sollten, und zwar unbedingt, vor allem die Männer. Und
vor allen Dingen die Männer an der Spitze.
Und
ich bin ja übrigens für eine andere Lösung. Ich bin ja dafür, dass Frauen so eine schnelle Eingreiftruppe bilden und dann die Kerle jeweils aus ihren Palästen und Regierungssitzen rausholen, mit, weißt du, am besten so mit dem Helikopter oder sonst etwas, und dann alle gemeinsam auf einer Insel abwerfen. Und dort können sie dann ihre kleinen Königreiche und Trump-Länder und sonst etwas aufbauen.
Das wäre ganz schön, ja.
Schöne Vorstellung, oder?
Eigentlich ja. Also die Frage ist, werden wir dann noch eine Demokratie oder nicht? Aber grundsätzlich finde ich das schön.
Naja, es geht ja nur gegen die Schurken.
Ja, aber die Schurken haben dann vielleicht gute Anwälte und dann haben wir wieder Schwierigkeiten. Also ich bin ja jetzt schon froh, dass wenigstens Orban das Feld räumen musste. Das könnte vielleicht ein gutes Zeichen sein, vielleicht. Ja, also sicher ist, es muss sich was ändern, weil es darf nicht sein, dass wir, und da muss man einfach nur jede Frau fragen, jede Frau, dass wir immer noch überlegen müssen, was ziehen wir an, wenn wir alleine rausgehen, wann gehen wir alleine raus, wie kommen wir nach Hause, wie gefährlich ist es für uns, alleine irgendwo hinzugehen. Das kann nicht sein und das muss den Männern, also es muss im Sinne der Männer sein, das auszuräumen, muss es einfach.
Damit sie keine einsame Spezies bleiben.
Ja.
Lass uns doch mal noch mal kurz über den Fall Colleen Fernandes reden. Was war denn dein erster Gedanke, als du davon gehört hast?
Ja, ich war richtig erschrocken, muss ich sagen, weil es noch mal so deutlich gemacht hat, dass Frauen auch in Beziehungen, was ich ja wusste, ja, aber dass auch Frauen in öffentlichen Beziehungen, wo ja Menschen zugucken, dass sie auch da nicht sicher sind. Und das fand ich nochmal einen Zacken schärfer, weil dass es schlimm ist, war mir klar, aber dass es auch im Blick der Öffentlichkeit so sein kann, das fand ich noch erschreckender oder ähnlich erschreckend. Aber weißt du, die Wucht war einfach nochmal so groß, weil ich dachte, wenn jemand unter Beobachtung steht, dann kann es nicht sein.
Aber ist es nicht vielleicht sogar umgekehrt, Paula, dass wenn jemand prominent ist, und wir sehen das ja auch bei vielen prominenten Männern, dass er auch glaubt, sakrosankt zu sein und sich alles erlauben zu können?
Bestimmt, aber ich habe nicht gedacht, dass es solche Ausmaße annehmen kann. Aber gut, das wissen wir natürlich auch, Epstein und so weiter, Trump, es ist ja alles das sind ja alles Männer der Öffentlichkeit. Aber irgendwie dachte ich, in Deutschland kann es nicht sein. Ich weiß nicht. Es war ein ganz komisches Gefühl. Dieses, nicht mal so jemand ist sicher.
Also die Fassungslosigkeit, finde ich, ist, also auch bei mir immer noch da. Aber wir erleben in solchen Fällen ja immer wieder so die gleichen Debatten. Also mehr Gesetze, härtere Strafen, alle sind empört. Gibt es etwas, das dich bei dieser ganzen Aufregung richtig wütend macht oder trotz dieser Aufregung richtig wütend macht, was aber zu selten gesagt wird?
Es wird ja ganz viel gesagt. Also was ich fast noch oder was mich sehr wütend macht, sind die Kommentare der Frauen darunter, die versuchen, das Verhalten der Männer zu rechtfertigen. Also dieser Verrat am eigenen Geschlecht, den finde ich wirklich schlimm. Und ich verstehe, dass die wahrscheinlich einfach auch nur lieb gehabt werden wollen und die wollen Bestätigung haben von Männern und so weiter. Aber das finde ich wirklich, also das macht, von den Männern erwartet man es, ne? Aber von den Frauen dann auch noch. Also was da unter den Beiträgen von Colleen speziell jetzt für Kommentare kam, ich kann jetzt keinen zitieren, aber dieses fast so, naja, verdient hat sie es, was läuft sie auch in Bikinis rum, so diese Art, finde ich Horror. Also das Lamm, das sich selbst zur Schlachtbank führt. Das ist so das Gefühl.
Aber es gibt ja leider Gottes auch wirklich viele Frauen, die ganz bewusst mit dem, ich nenne es jetzt mal, das männlich-patriarchale System, dass sie damit kollaborieren.
Ja.
Und dass sie sich freiwillig zu Geiseln machen.
Ja.
Ich meine, dass der Druck systemisch da ist, auf uns alle anzupassen und in diesem System irgendwie zu funktionieren, ist eine Sache. Aber das geht ja, was du beschreibst, weit darüber hinaus.
Ich habe ja bei Axel Springer gelernt und dort war es absolut so, dass wenn du ein Mann warst, hast du ganz, ganz schnell Karriere gemacht. Wenn du eine Frau warst, nicht.
Naja, wir wissen ja auch, wie es dann bei Springer lief, wenn man Karriere machen wollte als Frau, was dann bestimmte Chefredakteure, deren Namen wir jetzt nicht nennen, erwartet oder verlangt haben.
Ja, das war damals zumindest für mich erkennbar noch nicht so krass, aber es war ganz klar, dass du als Frau geduldetes Beiwerk bist. Also, ne? Und wenn du dann Frauen hast, die sagen, ja, nee, ich, die Männer haben ja Recht, uns so zu behandeln, das finde ich einfach ein Verrat, der nicht zu verzeihen ist.
Aber gibt es wirklich Frauen, die sagen, Männer haben das Recht, uns so zu behandeln?
Ja.
Oder fangen die dann nicht eher an, also das Verhalten der Männer zu entschuldigen nach dem Motto, na ja, es hat sie halt mal so überkommen?
Es gibt Frauen, die sagen, Männer haben das Recht. Also die sich selbst so erniedrigen und sagen im Grunde, ja, wir sind Beiwerk in diesem Leben. Der Mann ist das die Krönung der Schöpfung und wir sind ihm untertan. Gibt es?
Naja, ich kenne das von den Tradwives, also den traditionellen Frauen einer Bewegung aus den USA, die aber jetzt ja auch nach Deutschland rübergeschwappt ist. Aber hast du das, also wie gesagt, in dem Zusammenhang kenne ich solche Äußerungen, aber hast du solche Äußerungen gefunden im Zusammenhang mit dem Fall Colleen Fernandes?
Ja, ja.
Siehst du, das wusste ich nicht.
Ja, also es werden in den sozialen Medien natürlich auch Kommentare gelöscht und so, aber wenn man, darum lohnt es sich, solche Posts in Echtzeit anzugucken, was da drunter passiert. Ich blocke auch Leute und verberge Kommentare, weil mich das nervt. Also ich mach's vor allem, wenn es zu dumm ist, das ertrage ich nicht. Aber das lohnt sich schon, solche Kommentare dann in Echtzeit durchlaufen zu sehen, bevor die verschwinden. Und das ist das, was mich so besonders wütend macht. Also wie kann man, obwohl wir ja wissen aus diversen Studien, dass Gesellschaftsformen, die gleichberechtigt funktionieren, viel, viel glücklicher sind, gerade für die Männer. Ja, Suizidraten sinken, Lebenserwartung steigt und. Erfolgreiche Beziehungen und alles. Siehe Finnland, ja, siehe Island, gutes Beispiel. Gerade unter diesem Aspekt verstehe ich nicht, warum es nicht anerkannt ist, dass gemeinsames Wachstum die Lösung ist. Und dort, wo wir bewusst Machtverhältnisse dieser Art schaffen oder sogar noch befeuern, wird die Gesellschaft unglücklich. Das sehen wir überall. Autokratie ist in einer gleichberechtigten Gesellschaft nicht möglich.
Ja, weißt du, heute Morgen habe ich eine Reportage gehört über Ungarn, wo, du hast es ja vorhin kurz erwähnt, Orbán endlich nach 16 Jahren abgewählt worden ist. Und was ich so toll fand, war, dass eine Frau in dieser Reportage erzählte, eine Ungarin, sie wäre über die Straße gegangen, hätte Menschen angelächelt und die hätten zurückgelächelt. Und das hätte sie seit vielen Jahren nicht erlebt. Also das, was du als Glück beschreibst, wenn eben der Druck von autokratischen Systemen, die ja immer frauenfeindlich auch sind, wenn der weg ist, dass die Menschen einfach glücklicher sind.
Ja, und das ist die Hoffnung, die man in ihren Gesichtern sieht. Und Hoffnung ist wie Frühling. Es fühlt sich einfach gut an und jeder will es haben.
Was mich wirklich geärgert hat im Zusammenhang mit dem Fall von Colleen Fernandes, als sich Bundeskanzler Merz hingestellt hat und dann mit Blick auf sexualisierte Gewalt im Netz sagte, dann müssen wir auch ansprechen, dass ein beachtlicher Teil dieser Gewalt aus den Gruppen der Zuwanderer kommt. Das war ein Originalzitat. Also nach dem Motto, alles Migranten oder was? Macht dich das genauso fassungslos?
Mich macht der ganze Mann fassungslos. Mich macht die gesamte Regierung fassungslos. Übrigens hier auch Frau Reiche und Frau Klöckner nicht auszuschließen, die genau diese Art Frauen sind, die Typus Pam Bondi, die dann stehen und sagen, nein, er ist der Größte, und die Interessen im Sinn haben, die nicht dem Gemeinschaftswohl dienlich sind.
Das sind eigene Machtinteressen.
Ja, und ich finde sie absolut widerwärtig, alle. Aber man muss natürlich, ja, es gibt je nach Zahlen, die man anguckt, sind die Täter deutscher Herkunft oder ausländischer Herkunft. Das Problem bleibt doch das gleiche. Männer hassen Frauen. Also Männer hassen Frauen, die ihnen nicht das geben, was sie wollen.
Und Männer hassen
und Frauen hassen das Verhalten von Männern. Das ist ein Unterschied. Mhm. Das ist ein struktureller Unterschied.
Ich würde das so ein bisschen einschränken und würde sagen, viele Männer hassen Frauen.
Ja, natürlich. Ich habe ja vorhin gesagt, wir generalisieren hier, ne?
Ja, aber das Generalisieren macht ja auch Spaß, weil es auch ein Stück entlastet.
Ja, also wir hätten beide keinen männlichen Partner, wenn die nicht anders wären. Das ist ja logisch.
Das ist wahr. Ja. Es gibt auch die anderen. Du sprichst ja offen über sexualisierte Gewalt und Grenzüberschreitung, auch im digitalen Raum. Und du hast es ja vorhin auch erwähnt, dass du einige Kommentare löschst. Was hast du denn selbst erlebt, was du sagst, das war wirklich unerträglich?
Also von Männern, die sich in der U-Bahn oder im Bus nebeneinsetzen und sich einen runterholen, mal abgesehen, ja? Ist dir das nie passiert?
Ich habe das mal erlebt, als ich vor vielen, vielen Jahren mal getrennt bin.
Ja, auch schön. Ja, wir sind früher immer getrennt. Völliger Irrsinn. Das könnte man heute gar nicht mehr machen. Wir sind zwischen Bonn und Köln hin und her getrennt, teilweise auch alleine.
Habe ich früher auch gemacht.
Absurd. Mhm. Würde kein, also ich hätte ich eine Tochter, ich habe nur Söhne, würde ich sagen, auf gar keinen Fall. Ich fahre dich, egal wann. Also, ich war, nachdem ich mit Springer mit der Ausbildung fertig war, habe ich mich beworben für verschiedene Stellen. Und die Chefsekretärin des damaligen Chefredakteurs der Berliner Zeitung hat zu mir gesagt, ziehen Sie sich einen Rock an, das gefällt dem Herrn Chefredakteur.
Aha.
Ja.
Ich ahne, wer es war, weil ich weiß, wer damals in der Chefredaktion war, aber ich nenne jetzt keine Namen.
Ja, also das muss man sich mal vorstellen.
Das macht mich wirklich sprachlos.
Ja, ja. Ich bin übrigens in Hose zu dem Vorstellungsgespräch gegangen, habe wahnsinnig viel Geld verlangt. Die haben mich dann runtergehandelt, bin mit dem Runtergehandelten zu Axel Springer zurück, habe gesagt, also habe nochmal 1.000er draufgelegt, habe gesagt, die bieten das, wenn ihr mich halten wollt, müsst ihr 1.000 mehr. Haben sie gemacht.
Du, das finde ich toll. Ich finde das ja bewundernswert, weil ich erzähle ja seit Jahrzehnten in meinen Büchern und bei Vorträgen Frauen immer, dass sie gut verhandeln müssen und hart verhandeln müssen und dass es ein typisch Mädchen ist, wenn man sich selbst klein macht, auch was die Gehaltsvorstellungen angeht. Ich selbst bin da komplett unfähig, wenn es um mich geht.
Ja.
Deswegen finde ich das toll.
Knallhart sein. Und die erste Zahl, die im Raum steht, ist immer die, die im Kopf bleibt. Und wenn die einen dann runterhandeln, sind die meistens immer noch über dem, was man eigentlich haben wollte. Also richtig hoch einsteigen. Das empfehle ich jedem. Absurde Zahlen nennen.
Bei dem, was du eben erzählt hast, waren ja deine Erfahrungen auch nicht gerade angenehm mit Männern. Wie ist das denn mit den Reaktionen, die du im Netz erlebst?
Ich habe eine sehr freundliche Community. Die besteht zu 95% aus Frauen. Das ist extrem angenehm. Ich habe die von Anfang an sehr streng kuratiert. Wenn, also was ich gar nicht mag, ist argumentative Dummheit. Das regt mich richtig auf. Und ich habe da, als ich wann bin ich auf Instagram gegangen? 2012 oder keine Ahnung, seit wann es das Ding gibt, war ich sehr, sehr streng. Und das bin ich heute noch. Wenn jemand zu dumm ist, fliegt er raus. Das ist so. Und damit fahre ich sehr, sehr gut.
Und sexualisierte Angriffe, erlebst du die auch
Nein.
im Netz?
Nein. Die haben Respekt vor mir.
Das finde ich gut.
Ja. Und ich habe.
Manchmal muss man Leuten einfach Angst machen.
Ja, genau. Und ich ahne, dass die glauben, dass ich sie durchschaue. Und darum passiert mir das nicht. Also das letzte Penisbild habe ich bekommen vor 4 Jahren oder so. Oder 3 Jahre ist es her. Und den habe ich angezeigt. Der hatte nämlich seinen Penis in so einer aufgeschnittenen Puppe drin. Und dann dachte ich, das ist sicher lohnenswert, bei dem auf die Festplatte zu gucken. Die Polizei hat sofort reagiert. Und dann schrieb er mir, ich habe den extra noch nicht blockiert, deinetwegen muss ich jetzt Strafe zahlen. Und dann habe ich ihn blockiert. Also nachdem er mir das geschrieben hatte. Das zeigt wieder, wie dumm die Leute sind. So, aber nie. Also wirklich, was Kolleginnen erleben, Horror, gar nicht. Gott sei Dank.
Ich frage mich, was man da überhaupt dagegen tun kann. Du hast es ja offenbar geschafft, zum einen, weil du halt eine weibliche Community hast zum größten Teil. Aber du sagst ja, sie haben auch Respekt vor mir. Aber es gibt ja unglaublich viele Frauen in der Öffentlichkeit, die wirklich eine wahnsinnig tolle und starke Ausstrahlung haben, sich aber trotzdem nicht retten können vor Angriffen, vor Vergewaltigungsfantasien und Ähnlichem.
Vielleicht, ich habe keine Ahnung, ich spekuliere hier, vielleicht liegt es auch daran, dass ich jetzt nicht schlank bin, sondern pummelig. Vielleicht haben die Angst, ich könnte die aus dem Gebüsch schleppen, wenn sie es irgendwie versuchen würden. Ich weiß es nicht, aber ich habe noch nie eine Androhung von irgendwas gekriegt. Obwohl noch nie nicht. Einmal habe ich in der Corona-Zeit, da tauchte ein Interview mit mir auf, wo ich zitiert wurde mit dem Wort, bei mir kommen nur Geimpfte rein oder irgendwie sowas. Was ich damit meinte ist, ich finde es so doof, das Gemeinwohl nicht im Blick zu haben, ja, weil es geht nicht um mich, ob ich Corona kriege, sondern um die Leute, die Corona einfach umbringt, ja, und wir haben die Bilder damals aus Bologna gesehen, das passierte schon, da habe ich so ein paar, wir haben dich auf der Liste und so weiter, aber ich hatte jetzt einen so einen rechten unter dem Colleen-Post, glaube ich, das war der, aber das ist der einzige, also der, den erledigt dann die Community relativ zügig.
Vielleicht liegt es ja auch daran, dass du ja wirklich dich sehr intensiv mit Sex auseinandersetzt, auch mit sexuellen Dynamiken, mit Beziehungsfragen und dass das einschüchternd wirkt.
Das könnte sein und dass die dann wissen, dass ich sie durchschaue. Ja, aber das tut jede andere Frau im Zweifelsfall auch. Also wenn die ein Penisfoto schicken, wird ja niemand in Verzückung geraten, sondern alle denken das Gleiche. Du dumme Sau, hör auf damit. Ja, ungefragt. Aber ja, ich denke, dass es so ein Zusammenspiel daraus ist.
Was glaubst du denn, da du dich ja mit emotionalen Dynamiken gut auskennst, welche Rolle spielen bei solchen Verhaltensweisen von Männern Kränkungen und Zurückweisungen?
Eine große. Ich glaube, dieses Gefühl, nicht dazu zu gehören, dieses Gefühl, dass sie in der Gesellschaft jetzt nicht mehr das bekommen, was aber früher so einfach möglich war, nämlich dass Frauen Männer gebraucht haben, das Gefühl, nicht mehr gebraucht zu werden, überflüssig zu sein, ne? Dann auch noch ersetzt zu werden durch KI oder Leute, die sich schneller entwickeln einfach. Das ist ein ganz, ganz, also der große Faktor. Am Ende des Tages wollen ja alle Menschen das Gleiche, nämlich gesehen werden und das Gefühl haben, für irgendjemanden eine Bedeutung zu haben. Und wenn diese Bedeutung und oder Bedeutsamkeit nicht mehr gegeben ist, weil die Leute eben charakterliche Defizite haben, sich nicht weiterentwickeln, völlig untherapiert durch die Gegend marschieren und auch sonst ja nichts zu bieten haben. Wir brauchen ja heute keine wirtschaftliche Unterstützung mehr durch einen Mann, sondern Frauen verdienen ihr Geld selber. Das ist ja ein ganz, ganz wichtiger Faktor gewesen früher in der Eheschließung, ne, oder Verpaarung.
Und, ja, und die Männer hatten früher auch noch den Zugriff auf das weibliche Vermögen, zum Beispiel,
abgesehen davon,
wenn die Frau etwas geerbt hat oder auf die Mitgift.
Genau. Aber selbst dieser ganz einfache Faktor wie wir brauchen keinen Versorger mehr, bedeutet natürlich, dass wir Männer anhand ihres Charakters bewerten ab jetzt. Und da fallen halt viele hinten über. Und diese Arbeit an sich, die ist sehr, sehr schwer und mühsam und dauert und das wollen viele einfach nicht machen. Und darum sind sie unattraktiv für Frauen und um wieder am Anfang anzuschließen, werden dann durch Katzen oder Hunde ersetzt, die die besseren Beziehungspartner sind in dem Fall. Also besser als so ein untherapierter Charakterschwächling.
Aber warum wird Männern denn eigentlich nicht beigebracht, mit Gefühlen wie Frust, Eifersucht oder Unsicherheit umzugehen? Hast du das deinen Söhnen beigebracht?
Natürlich. Ich wäre eine schlechte Frau, wenn ich es nicht gemacht hätte.
Vielleicht auch eine schlechte Mutter.
Ja, das sowieso. Aber klar. Also das war mir auch wahnsinnig wichtig. Ich war auch alleine mit denen der Kleine war anderthalb. Und dann so 2-3 Jahre später waren sie hauptsächlich bei mir. Und das war mir sehr, sehr wichtig, weil mir war auch wichtig, ihnen die Welt immer zu erklären, so damit sie verstehen, warum etwas passiert. Also auch wenn ich völlig überfordert war und dann rumgekeift habe, habe ich denen nachher erklärt, pass auf, hatte nichts mit euch zu tun. Ich war gerade völlig überfordert, wusste nicht wohin mit all meinen Gefühlen und dann sind die halt so rausgebrochen. Ja, mehr muss es ja gar nicht sein. Und der einzige Ort, wo Männer und jetzt wirklich alle Männer absolut gesellschaftlich anerkannt und angstfrei ihre gesamten Gefühle rauslassen können, ist ja beim Fußball zum Beispiel. Und ich glaube, darum ist es noch mal konfrontativer für die, wenn da jetzt plötzlich eine Frau steht. Die fühlen sich in ihrem Safe Space begrenzt, denke ich. Ne? Da können die weinen, auch wenn sie sagen, ein Mann weint nicht. Da können die schreien, da können die frustriert sein, da können die toben und fluchen und sich freuen, Tränen vor Freude verspritzen, sich umarmen, endlich mal Kontakt aufnehmen mit anderen Männerkörpern. Ja, das ist ja für Männer auch wichtig, Freunde zu haben, die man umarmen kann. Das machen die alles beim Fußball. Und
aber ja. Wenn sie das in anderen Bereichen nicht machen, dann zeigt das ja ein wahnsinniges emotionales Defizit bei Männern.
Natürlich.
Ach, es ist mal wieder soweit. Der Mann als Mängelexemplar. Für euch sind immer die Männer das Problem. Nicht ein paar, nicht bestimmte, nein, einfach immer alle Männer. Wie praktisch. Spart Zeit, spart Differenzierung, spart das Denken. Männer sind also emotional unterentwickelt, gewaltbereit, unfähig zur Selbstreflexion und latent gefährlich. Zack, Diagnose für ein ganzes Geschlecht. Ich meine, ich verstehe das ja, wirklich. Wenn man sich die Welt möglichst einfach erklären will, dann ist es natürlich hilfreich, die Hälfte der Menschheit pauschal als defizitäre Spezies zu betrachten. So eine Art evolutionärer Betriebsunfall mit WLAN-Zugang. Das ist nicht nur intellektuell mutig, das ist wirklich effizient. Dabei bestreite ich doch gar nicht, dass Männer Dinge tun, die völlig inakzeptabel sind. Aber eure geistige Meisterleistung besteht darin, daraus eine kollektive Charaktereigenschaft zu basteln. Stellt euch doch mal kurz vor, ich würde das Prinzip umdrehen. Einfach mal testweise. Wie ginge es euch denn damit? Und während uns also erklärt wird, dass Männer endlich lernen müssen, wie sie zu sein haben, frage ich mich leise, wenn wir doch qua Genen alle so übel sind, wie könnt ihr dann von uns verlangen, dass wir bitte sensibel sein sollen, empathisch und reflektiert? Bin gespannt, wie ihr dieses Paradox auflösen wollt.
Paula, verstehst du die Beschwerde des Mansplainers? Sind wir wirklich oft so wütend auf all diese sexistische Kackscheiße und diese Gewalt, dass wir zu schnell alle Männer in einen Topf schmeißen?
Also ich sag mal zusammengefasst, buhuhu, ja, dieses Geheule, immer sind alle Männer schuld, na, das kann ich wirklich nicht mehr hören. Es ist völlig klar, dass die Männer, die nicht so sind wie die gemeinten Männer, sich davon auch nicht angesprochen fühlen. Ja? Und diese sexistische Kackscheiße muss auch die Männer wütend machen. Es kann nicht sein, dass man sich darauf ausruht, dass eine Hälfte der Bevölkerung sowas erdulden muss. Und zwar jeden Tag. Vielleicht nicht jeder Mann, aber jede Frau. Jede einzelne Frau. Und das muss bei einem Menschen, der Mitgefühl hat mit allen Menschen, dazu führen, dass er sagt, nee, Moment mal, wenn meine Jungs und ich hier vielleicht ein Thema haben, dann werde ich ab jetzt ein Auge darauf haben, wie wir uns alle benehmen. Und dann werden wir immer dazwischen gehen, wenn wir sehen, dass ein Mann sich altertümlich und absolut sexistisch und unentwickelt benimmt. Mehr ist es ja nicht.
Ich lese dir jetzt mal kurz ein Zitat vor. Gegenüber Frauen werde ich schon mal handgreiflich, um ihnen Respekt einzuflößen. Ich finde es okay, wenn mir im Streit mit meiner Partnerin gelegentlich die Hand ausrutscht. Diesen Aussagen haben ein Drittel der Männer bei einer Befragung in Deutschland zugestimmt. Ein Drittel. Junge Männer.
Haarsträubend.
Und das muss man sich mal vorstellen, das ist die künftige Generation, weil du sagtest, Männer müssen sich endlich mal auf den Weg machen. Das sind ja genau die Männer, denen die anderen eigentlich sagen müssten, Jungs, so geht es gar nicht.
Ja, ja, entsetzlich. Also ich glaube, dass TikTok und Co. wirklich großen Schaden anrichten, nicht nur in der Hirnstruktur, sondern auch im Sozialverhalten. Und das wird noch spaßig, ja, aggressive junge Menschen, die keinerlei emotionale Kontrollmöglichkeiten haben, das wird ganz lustig, glaube ich.
Aber mich macht es trotzdem, also manchmal völlig fassungslos, dass eben Männer und auch schon Jungs sich massenhaft darin üben, Frauen und Mädchen dominieren zu wollen,
ja,
bis hin eben zu digitaler Vergewaltigung oder offensichtlicher Vergewaltigung. Und dann, das zeigen eben auch Untersuchungen, dann sagen sie auch noch, es gehe ihnen dabei um Spaß und um Unterhaltung. Mhm. Ich meine, da ist wirklich etwas verschoben. Und wir können ja nicht einfach sagen, die sind krank, weil wenn wir sie pathologisieren, das bringt ja nichts. Es ist ja ein gesellschaftliches Problem mit den Männerbildern.
Die sind von TikTok erzogen worden und das ist ein Problem. Das wäre mal ein reales Thema, was man angehen könnte. Und damit meine ich nicht Social-Media-Verbot, aber es gab ja jetzt mehrere Feldstudien, die untersucht haben, was eigentlich mit Jugendlichen passiert, wenn man ihnen das Handy, also wenn sie freiwillig das Handy abgeben. Und die haben allesamt gesagt, sie waren eigentlich viel glücklicher. So. Und das muss einfach diskutiert werden. Jemandem was wegzunehmen, ist totaler Quatsch. Jeder weiß, wir haben auch Wege gefunden, verbotene Dinge zu tun. Ja? Aber das zu thematisieren und zu sagen, was habt ihr gerade für Videos im Umlauf? Zeig mir mal. Und darüber zu reden auf vernünftige Art und Weise und zwar miteinander. Ja, das wäre was. Dafür wäre Schule auch interessanter. Es fließen halt zu wenig Gelder in soziale Bildung. Und das ist die Schuld der Regierung, jeder Regierung. Die immer glauben, wir müssen ihr politisches Erbe schönen, bevor sie abgeschossen werden. Aber keiner setzt mal Dinge in die Tat, um die wirklich die Gesellschaft voranbringen würden. Zum Beispiel endlich mal Geld in Schulen zu investieren und in vernünftige Lehrerausbildung und in vernünftige Lehrerinnenbezahlung und.
Ich glaube, dass die Schule da natürlich einen wahnsinnig großen Einfluss haben kann. Aber es gibt ja eben auch die Entwicklung, die sich ganz deutlich zeigt, dass das, was früher an Wertevermittlung und ich nenne das jetzt mal Charakterbildung passiert ist durch Familie und Schule und andere Institutionen, dass das jetzt tatsächlich, so wie du auch sagst, eben ganz stark von Social Media übernommen wird. Und mir hat gestern noch eine Medienforscherin, mit der ich gesprochen habe, erzählt, dass bei ihren Untersuchungen herausgekommen ist, dass ein Drittel von jungen Menschen mindestens 3 Stunden auf Social Media täglich ist. Und das muss einem schon Angst machen. Und sie erzählte auch, dass junge Leute, Jugendliche, 2 Jahre später zu ihrem ersten Kuss kommen, weil durch Social Media, weil sie alle ständig am Handy hängen. Sie stehen nebeneinander auf dem Schulhof, kümmern sich aber nicht umeinander, sondern kümmern sich um ihr Handy und auf das, was da gerade draufgespielt wird. Und dadurch eben soziale, aber dann natürlich auch erotische Kontakte immer weiter nach hinten geschoben werden.
Ja, ja, weil die Jugendlichen auch gar nicht mehr aushalten, dass oder wie menschliche Interaktion funktioniert. Ne? Das ist ja auch unangenehm, konfrontativ. Das ist nicht nur schön und heititei. Und vor allen Dingen muss man da auch die eigenen Gefühle plötzlich anpacken und durchlaufen. Ja, also wir mussten früher noch selber Schluss machen. Die machen das heute per WhatsApp.
Ja, also wir tut nicht so weh für einen selbst, wenn man genau. wenn man derjenige
wir
ist, der
noch sagen, du, wir müssen uns mal treffen und dann dieses elende Gespräch führen. Das müssen ja heute alles nicht mehr. Also nicht als Erwachsener. Ich rede jetzt von den kleinen Geschichten, die man so hatte mit 15, 16. Eine hochnotpeinliche Situation. Ja, der Nächste wartete quasi schon auf dem Schulhof und man musste das irgendwie klären. Diese Art Konfrontation.
Ich gehe nicht mehr mit dir.
Ja, genau. Ich will nicht mehr mit dir gehen. Warum nicht? Oder meistens haben die ja dann nur gesagt, ja, okay, um den Schmerz zu schmälern. Aber diese Konfrontationen, die finden ja gar nicht mehr statt. Jeder hat so seins. Wir brauchen einfach wieder ein gesellschaftliches Gemeinempfinden. Darum veranstalte ich jetzt auch, ich veranstalte so ein Sommerferiencamp für Frauen, einfach zum Spielen im Wald. Ich träume seit Jahren davon, Räuber und Gendarme im Wald zu spielen. Das machen wir jetzt.
Oder hast aber lange damit gewartet. Ich meine, normalerweise macht man das im Kindergarten.
Da habe ich es auch gemacht, intensiv, auch in der Schulzeit noch, aber dann habe ich aufgehört und ich finde das schade. Ich fange jetzt wieder damit an.
Das finde ich super. Sag mal, du regst dich ja ziemlich über die Regierung auf. Was mich im Moment, wenn wir eben wenn es um sexualisierte Gewalt geht, dass nie darüber geredet wird, was denn eigentlich die Ursachen sind. Also wir bleiben immer schön an der Oberfläche. Es wird auch versucht, mit Gesetzen nachzusteuern, wie jetzt bei dem neuen Gesetz der Justizministerin gegen sexualisierte digitale Gewalt. Das ist ja auch alles nötig, aber wir müssen uns doch eigentlich endlich mal drüber verständigen, was für ein verdammtes Männerbild herrscht in dieser Gesellschaft vor, dass all diese Untaten von Männern vorbereitet.
Ja, also diese gesamte emotionale Verrohung, die gerade so stattfindet, die müsste unbedingt angegangen werden. Und ich wäre sofort bereit, Bundeskanzlerin zu werden, wirklich sofort, wenn ich nicht diese ganzen Prozesse durchlaufen müsste, Bezirksebene, Landesebene.
Für welche Partei? Das musst du mir jetzt noch.
Die müsste ich selber gründen, fürchte ich. Die müsste ich selber gründen. Aber ich würde es sofort machen. Wirklich sofort. Wenn man mir sagen würde, ab morgen bist du Bundeskanzlerin, würde ich sagen, alles klar. Ich bilde ein vernünftiges Gremium aus Leuten, die sich mit dem Leben und den einzelnen Sujets auskennen. Und dann machen wir das zusammen. Ja. Dann wäre es auch ein schöner Job. Ne?
Ja, weil ich glaube, solange wir, also wir bilden uns ja ein, dass wir weit entfernt sind vom Patriarchat. Ich rede ja auch in der Regel eher von einer männerdominierten Gesellschaft, ja. Weil wir brauchen ja auch noch Abgrenzungsmöglichkeiten zu patriarchalen Gewaltsystemen, wie bei den Taliban oder im Iran. Aber nichtsdestoweniger sind ja auch unsere alten patriarchalen Muster, die sind ja immer noch da, die sind nicht mehr an der Oberfläche, aber die wabern ja noch irgendwo rum und kommen bei Bedarf wieder raus. Und wenn wir darüber nicht reden, dann kann sich doch da auch im allgemeinen Bewusstsein nichts verändern.
Na klar, genau. Aber dieser Diskurs wird ja nicht so gerne angenommen, nicht von allen, ne, aber von vielen, weil man sich dann mit sich selber und dem eigenen Verhalten beschäftigen müsste. Und das ist eben die Arbeit, die viele nicht machen wollen. Ja, die sagen, ja, ist doch alles nicht so schlimm und Frauen dürfen doch jetzt und so weiter. Aber das eigene Verhalten hinterfragen, ne, im Gesamtkontext, aber eben auch im persönlichen Umfeld. Das ist die Arbeit, die nötig ist. Und davor scheuen sich die meisten.
Ja, und Politiker würden sich wahrscheinlich auch wahnsinnig unbeliebt damit machen. Und sie müssen selbst das Bewusstsein haben.
Seit ich diesen Übergriff von Charlotte Merz auf den armen Fabian Köster dabei bei der Heute-Show gesehen habe, ist mir völlig klar, wie es bei denen zu Hause läuft. Also da hat der Friedrich nicht viel zu melden. Aber nach außen hin muss er halt den großen Macker geben. Und ja, wer für BlackRock arbeitet, ist sowieso. Es ist halt alles widerlich, seien wir ehrlich. Es ist einfach widerlich.
Also ich muss jetzt mal eine kleine Verteidigungsrede halten, weil es gibt natürlich diese PolitikerInnen, die du beschreibst.
Es gibt
aber
auch
es
andere,
gibt,
ja.
Es gibt eben auch die anderen. Ich kenne eine ganze Reihe von ihnen. Ich bin auch mit dem einen oder der anderen durchaus befreundet und ich bin sicher, du fändest sie auch toll. Und die wirklich viel arbeiten, die eine wahnsinnige Verantwortung spüren und natürlich auch tatsächlich nicht an den eigenen Machterhalt oder den ihrer Partei denken.
Ja, aber das sind nicht Jens Spahn, das ist nicht Friedrich Merz, das ist nicht Julia Klöckner, es ist sicher nicht Katharina Reiche und. Die meine ich damit, nicht Politiker allgemein.
Sag mal, was würdest du denn jetzt hier und heute Männern als Botschaft gerne mitgeben?
Lasst euch lieben, auch von euren Freunden, und liebt andere. Und habt keine Angst vor den eigenen Gefühlen und versteht endlich, dass wir zusammen auf dieser kleinen, sehr, sehr sensiblen Erde wandeln und dass wir auch nur zusammen etwas Gutes schaffen können. Und wenn der eine mehr Macht hat als die andere Gruppierung, dann ist es, ja, dann ist die Gemeinsamkeit dahin. Und übrigens, Patriarchate schaden den Männern massiv. Oder patriarchale Strukturen. Und das muss man sich einfach auch ab und zu klar machen, so als Mann.
Danke, Paula. Sehr schön, dass du da warst. Und ich bin ja sowieso der Überzeugung, dass Feminismus ist ja nicht für Frauen da, sondern das ist ja eine Win-Win-Situation für uns alle.
So ist es. Vielen Dank für die Einladung.
In deutschen Medien haben Männer das Sagen, aber nicht hier bei mir.
Hallo liebe Bascha, wie geht es dir? Hier ist Helen aus Palermo und ich möchte heute mit dir über eine Italienerin sprechen, die mich wirklich seit langem bewegt, Francesca Albanese. Stell dir vor, eine Frau aus Kampanien steht vor dem UN-Sicherheitsrat und sagt das, was viele westliche Regierungen einfach nicht hören wollen. Sie nennt es Genozid und damit wird sie zur Zielscheibe der Mächtigen. Albanese ist Juristin und UN-Sonderberichterstatterin für die besetzten palästinensischen Gebiete und mehrere Regierungen haben ihre Absetzung gefordert. Die USA und Israel sowieso, aber zuletzt auch Deutschland und sogar Italien. Warum? Im Februar diesen Jahres kursierte ein Video, in dem sie Israel angeblich als gemeinsamen Feind der Menschheit bezeichnen soll. Später hat sich herausgestellt, dass das Video absichtlich manipuliert wurde. Also mehrere Medien und Amnesty International haben das nachgewiesen. Aber eine Entschuldigung der Regierung blieb aus. Bereits im vorigen Sommer erließ die Trump-Regierung Sanktionen, nicht nur gegen sie, sondern auch ihren Mann und sogar gegen ihre minderjährige Tochter. Konkret bedeutet das, sie hat kein Bankkonto mehr, darf nicht in die USA einreisen und ihr Haus in Washington darf sie weder besuchen noch verkaufen. Statt aus ihrer Heimat jedoch Rückenwind zu bekommen, erhält sie nur Schweigen oder sogar Schlimmeres. Da ist zum Beispiel der Bürgermeister von Modena, der ihr eine Ehrenmünze der Stadt schenkt, aber Monate später öffentlich erklärt, dass er es bereue. Albanese hat sich davon natürlich nicht einschüchtern lassen und geschrieben, dass sie die Münze zurückschicken werde, aber das ist kein Einzelfall. Was mir dabei auffällt, ist, dass kaum jemand mit Gegenargumenten reagiert. Vielmehr wird ihr vorgeworfen, dass sie arrogant ist, voreingenommen und unglaubwürdig. Der Corriere della Sera nennt sie sogar die Frau ohne einen Hauch von Scham. Und die NZZ, noch schlimmer, kommentiert allein ihre Brille und ihre einstudierte Eleganz in Pastelltönen. Und weißt du was? Was ich mir dabei denke, liebe Bascha, das sind keine juristischen Einwände, sondern das sind die klassischen Werkzeuge, mit denen unbequeme Frauen in Machtpositionen demontiert werden. Und dass das in Italien kaum jemanden aufzurücken scheint, finde ich, sagt vielleicht mehr über uns als über sie aus.
Hallo Helen, wie schön, dass wir von dir aus Italien hören. Helen Hecker gehört zum Netzwerk Deine Korrespondentin. Mehr zu den Korrespondentinnen findet ihr in den Shownotes. Was wäre mein Podcast ohne Silke Burmeister? Hier kommt sie mit ihrer Kolumne.
Sexistische Kackscheiße.
So und nun wieder ich. Mit einer erstaunlichen Erkenntnis über Männer. Nämlich der, dass Männer noch dümmer sind, als die Forschung bislang festgehalten hat. Meine Erkenntnis basiert auf folgender Beobachtung. Der nämlich, dass das Gros der Männer recht erpicht darauf ist, mit Frauen sexuell zu verkehren, und das gern häufig, und sie sich in diesem Bedürfnis selbst sabotieren. In der Sabotage ihrer selbst sind sie effektiver als Donald Trump, der, wie er aktuell zeigt, nicht nur einer der dämlichsten Männer überhaupt ist, sondern auch ein großer Saboteur seiner Person, weshalb die berechtigte Hoffnung besteht, dass er sich selbst abschafft. Meine Einschätzung hat folgenden Hintergrund. Frauen haben in den vergangenen Jahren begonnen, sich sehr intensiv mit ihrer eigenen Lust, ihrer Sexualität und ihrem Körper zu beschäftigen. Der Austausch im Internet ermöglicht es ihnen, sich noch erfolgsversprechender zu verbinden und den Rätseln um Klitoris, Vulva und Lust, Periode und Wechseljahre auf die Spur zu kommen. Gleichfalls steigen sie vermehrt in die Debatte ein, wie ihre Benachteiligung gegenüber Männern, etwa in Sachen Bezahlung, Chancen auf Bildung und auf dem Arbeitsmarkt und darin mit dem Hauptteil der Care-Arbeit allein zu sein, loswerden. Lauter Themen also, die sie daran hindern, frisch, fröhlich und frei mit den Männern das zu haben, was die sich so sehr wünschen, Geschlechtsverkehr. Ja, die Frauen wenden viel Zeit auf, um rauszubekommen, was im Bett Spaß macht, wie es noch toller wird, was die Klit braucht, um zu perlen und welche gesellschaftlichen und partnerschaftlichen Weichen gestellt werden müssten, damit die Frau beim Koitus an den Mann denkt und nicht an das Kind, das keiner aus der Kita geholt hat. Frauen zerbrechen sich also zum Wohle aller die Köpfe im Internet und den sozialen Medien. Und was machen die Männer? Die Männer, die an den Hebeln der Algorithmen sitzen, die darüber bestimmen, was welche Sichtbarkeit, welche Verbreitung im Netz findet, was an Auge und Ohr der Nutzerinnen und Nutzer dringt, sie lassen die Inhalte verschwinden. Feministische Inhalte, ob politisch oder in der Auseinandersetzung mit Körper und Lust, erleben im Netz nicht die gleiche Verbreitung wie Posts über den Angelsport oder die Nacktfotos von Frauen, die etwa der Playboy zeigt. Im wahrsten Sinne des Wortes berechnend und berechnet ist das Verschwinden von Posts mit feministischen oder queeren Inhalten. Die Männer des Silicon Valley bestimmen, was zu sehen sein soll, welche Inhalte Verbreitung finden und die von Frauen und Queers sollen es nicht sein. Die Pimmelautokraten des Silicon Valley machen Frauen im Netz unsichtbar und sorgen dafür, dass ihre heterosexuelle Normvorstellung von der Frau als verfügbares Sexobjekt das Maß der Dinge bleibt. In Großbritannien hat die erste Sportsbar eröffnet, die zum Fußballgucken ausschließlich Frauen einlässt. Vielleicht wäre es an der Zeit, einen ersten Social-Media-Kanal ausschließlich für Frauen zu eröffnen.
Danke, liebe Silke. Wenn du nichts mehr zum Aufregen finden würdest, hätten wir wirklich eine bessere Welt. Und was fehlt uns jetzt noch? Eine richtig gute Nachricht, oder? Und die kommt diesmal aus Indien. Was wäre, wenn plötzlich ein Drittel der politischen Macht neu verteilt wird? Und zwar an Frauen. Genau das könnte in Indien bald Realität werden. Das Land steht nämlich kurz davor, eine Frauenquote von 33% im Parlament umzusetzen. Für die größte Demokratie der Welt wäre das ein historischer Wendepunkt. Denn die Dimension ist enorm. In Indien leben fast 1,5 Milliarden Menschen. 700 Millionen davon sind Frauen. Wenn so viele Frauen stärker politisch vertreten sind, verändert das langfristig ganze Gesellschaften, von Bildung über Arbeitsmarkt bis hin zu Gleichberechtigung im Privaten. Indien ist eins der aufstrebendsten Länder der Welt. Dieser Schritt wird nicht nur dort alles verändern, sondern ist ein Signal für die ganze Welt. Ihr Lieben, das war's für diesmal. Ich verabschiede mich bis zum nächsten Podcast in 14 Tagen. Teilt Mikas Matrix, abonniert den Podcast, hört die weiteren Folgen und schreibt mir auf Instagram, wenn ihr euch freut oder meckern wollt. Doch bevor ihr mich aus dem Ohr verliert, will ich euch mit Ruth Bader Ginsburg zur Klugheit anstacheln. Die amerikanische Juristin hat gesagt: Kämpfe für die Dinge, die dir wichtig sind, aber so, dass andere sich dir anschließen wollen. Tschüss, tschüss.
Mikas Matrix ist eine Produktion von Funke. Redaktion: Bascha Mika. Produktion: Simon Eichinger. Rubriken: Silke Burmeister, Jörg Krauthöfer und das JournalistInnen-Kollektiv Deine Korrespondentin.
Ein Podcast von Funke.